Wer kennt Martha Wing Robinson? Die Frau sitzt im Himmel ganz oben bei Jesus. Also ist schon beim Herrn, ist schon vor über 100 Jahren hat sie gelebt. Und sie hat eine so nahe, enge Stellung beim Herrn. Auf der Welt wurde sie von wenigen Menschen gekannt und erkannt. Aber im Himmel war sie wohlbekannt. Sie hat sich diesen Weg selbst rausgesucht. Der Herr hat ihr das vorgelegt, vor über 100 Jahren hat ihr das vorgelegt. Erst entweder einen sehr erfolgreichen Dienst, sie hat in Amerika gelebt, und einen erfolgreichen Dienst mit Zeichen und Wundern und Geistesgaben, die Fülle, Massen würden zu ihren Versammlungen strömen, oder einen Dienst im Verborgenen, wo Christus sie gebraucht, einzelnen Menschen zu dienen, die dann wieder ein Werk tun. Und sie hat sich für diesen Weg der Niedrigkeit, für diesen Weg der Verborgenheit entschieden, und es war dem Herrn sehr wohlgefällig. Und so hat er sie mächtig gebraucht. Und das Buch kann ich nur empfehlen. Das gibt es vielleicht gar nicht mehr bei Amazon, wie alle guten Bücher, die irgendwann mal nicht mehr gibt. Strahlende Herrlichkeit oder strahlend seine Herrlichkeit. Und diese Frau hatte etwas erlebt vor über 100 Jahren, was das Kern, der Kern des Evangeliums ist, was ich letzte Woche erlebt habe. Das Leben des Christus, wenn wir, ihr dürft gerne wieder zumachen, die Anfang ist schon einzufrieren. Wie macht man richtig? Ne? Früher bei uns im Hauskreis, wir haben ja viele, viele Jahre Hauskreis gehabt bei uns, und einen Kamin eingefeuert. Der Ronald saß im T-Shirt, der Marlene im Anorak. Ne? So, und wem machst du es richtig? Ne? Aber es ist immer gut, wenn man die Temperatur etwas unten hält zum Hauskreis, damit man nicht einschläft. Ne? So. Martha Wing Robinson. Genau. Und diese Frau hat was erlebt, was den Kern des Evangeliums darstellt, wozu Jesus eigentlich gekommen ist. Und das hatte ich letzte Woche mal ein Stück angerissen, nämlich was Gott Jesus für einen Auftrag gegeben hat, nämlich uns Leben zu geben und Leben in seinem Sohn. Also Jesus ist gekommen, um uns Leben, Leben im Überfluss, ewiges Leben zu geben. Und das Leben ist in ihm. Und das besteht darin, dass wir in ihm sind, er in uns. Und da ist beständig Leben da. Du hast Leben in dir. Du stehst im Buch des Lebens, aber das Leben des Christus ist bereits in uns. Hat Jesus schon gesagt vor der Kreuzigung. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Denn der Zorn Gottes bleibt über diesem Menschen, der das Leben nicht erwählt. Und so bist du rundherum gesegnet, weil du das Leben Gottes in dir hast. Und dieses Leben ist etwas anderes wie unser natürliches Leben. Ne? Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, das griechische Wort für Leben gibt es zwei. Das eine ist Bio, ja? Kennt ihr alle Bio. Und das andere ist Zoa. Und das Zoa-Leben ist das, was Gott dir gibt. Kein Bio. Bio-Leben kriegst du bei deiner Geburt. Ja? Du bist auf der Erde geboren. Und was Gott dir gibt, ist das Zoa-Leben. Das ist eine viel höhere Qualität. Und immer, wenn in der Bibel steht, dass Gott dir Leben gibt, meint er diese Art von Leben, die es auf dieser Erde nicht gibt, was durch Jesus Christus gekommen ist, ein ewiges, unzerstörbares Leben. Deswegen, weil du dieses Leben des Christus bereits in dir hast, wenn dieser irdische Körper mal seinen Dienst aufgibt, weil er nur irdisch ist, für diese Erde geschaffen, hast du das Leben Gottes in dir. Und Römer 8, Vers 11 sagt, durch den Heiligen Geist macht er deinen Leib lebendig, weil der Geist der Auferstehung in dir lebt. Du hast Gottes Leben in dir. Du bist im nächsten Bruchteil von der Sekunde, bist du vor dem Perlentor im Himmel. Dann schaut der Engel rein, steht dein Name drin im Buch des Lebens. Geh ein zur Freude des Herrn. Amen. Weil das Leben des Christus bereits in dir ist. Und diese Frau, diese Martha Wing Robinson, die hat ihr Leben so hingelegt vom Herrn, so wie es eigentlich jeder Nachfolger von Jesus tun sollte, nach Gottes Ansicht her, das ist Gottes Plan. Und sie hat es erlebt an einem bestimmten Tag in ihrem Leben, dass Christus real in ihr eingezogen ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosser 1, 27 hat sie persönlich erlebt. Christus nahm in ihr Gestalt. Das eigene geht zurück, die eigene Persönlichkeit. Ich muss abnehmen, Christus muss zunehmen. Und da liegt das volle Maß des Lebens, Christus in uns. Amen. Weil wir haben das Leben nicht in uns selbst. Alles, was Leben beinhaltet, kommt von Gott. Und sie hat Christus in sich erlebt. Er hat in ihr Wohnung genommen, wie er es bei jedem Christen eigentlich machen will. Man muss ihm bloß den Raum einräumen. Und dann hat sie viele Stunden in der Gegenwart mit Jesus verbracht. Und dann sind Leute zu ihr gekommen. Manche durften rein in ihr Zimmer und manche nicht. Jesus hat gesagt, diese Person darf jetzt reinkommen, diese nicht. Und wenn dies, es waren viele geistliche Leiter bei ihr. Sie hat so viele Menschen beeinflusst, bis dahin gehen einen deutschen Evangelisten, Waldvogel hieß der, und der hat im deutschsprachigen Raum, vor allem in Schweiz, so viel erreicht. Und er hat das Buch dann geschrieben, und ein Stückweise von ihr, weil er war so geprägt und es war einer von vielen. Und die Leute sind dann reingekommen in ihr Zimmer und die Gegenwart Gottes war so stark. Und dann hat Jesus direkt zu den Leuten durch diese Frau gesprochen. Sie war ein Werkzeug und Jesus hat zu ihnen gesprochen in der Ich-Form und hat ihr Leben alles aufgeräumt. Und hat gesagt, das sind die Punkte, dort müssen wir mal dran arbeiten. Das habe ich mit dir vor, das sind deine verborgenen Dinge. Bring das ans Licht, geh in meinen Wegen. Und natürlich ermutigt, dann im Dienst zu gehen. Und die geistlichen Leiter, die bei dieser Frau waren, die hatten einen gesegneten Dienst, weil Jesus in ihrem Leben ganz klar hineingesprochen hat und die Dinge angesprochen hat, die ihn hindern, in ihrem Leben Dienst, den Dienst erfolgreich durchzuführen. Amen. Sehr gesegnet. Und Jesus hat zu ihr gesagt, in 100 Jahren werde ich das noch vielen Menschen schenken, dass ich in ihnen wohne und der Welt zeige, wer ich bin. Amen. Man sagt so den schönen Spruch, wo Christ draufsteht, muss auch Christ drin sein. Leider ist das nicht der Fall. In unserer heutigen Kultur, gerade in Deutschland, ist der Begriff Christ und christlich total verkommen. In den allermeisten Fällen, 90% mindestens der Fällen, wo man Christ draufstehen hat, ist nicht Christus drin. Kommen wir noch drauf. Genau. Zurück zu Martha Wing Robinson. Die hat viele junge Männer auch ausgebildet im Dienst. War voll des Geistes. Die Versammlungen waren alle vom Heiligen Geist geleitet. Es war eine kleine Gruppe da mit Teammitgliedern. Die wurden alle vom Heiligen Geist geleitet. Die haben gesprochen, wenn der Heilige Geist es gesagt hat. Die haben in Sprachen gesprochen, dann mit Auslegung gepredigt, Weissagung gegeben. Also es war die Fülle des Geistes, war so lebendig, diese Versammlung. Der Heilige Geist hat komplett übernommen. Die hat ganz simple Hinweise gegeben, wie man Neubekehrte nicht nur zum Herrn führt, die ersten Schritte. Und eine Frau hat viele Jahre später, die sich dort bekehrt hat, hat gesagt, diese Frau, Martha Wing Robinson, hat mir einen Zettel gegeben, weil sie ist weggezogen mit verschiedenen Punkten nach ihrer Bekehrung. Und mit diesen paar Punkten konnte man als Christ überleben. Das heißt, man konnte dann weiter wachsen, wenn man sich dran gehalten hat. Und das hatte auch sehr viel mit der Gedankenerneuerung zu tun. Ja, aber das, was ich sagen wollte noch von ihr, dass Christus in ihr gelebt hat, zu den Menschen gesprochen hat. Ich habe immer zum Herrn gesagt, wir brauchten mal so eine Person, Mann oder Frau, ist mir egal. Aber so eine Person in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wo du als Leiter mal hingehen kannst und wo Christus zu dir spricht, habe ich noch nie, so eine Person habe ich noch nicht kennengelernt. Wisst ihr, was das für einen Segen freisetzen würde für Deutschland? Es ist so viel Humanismus, so viel Menschenweisheit. Diese Eule, die muss abgeschossen werden, was du hier gesehen hast. Menschenweisheit, 1. Korinther 2, so viel Verdorbenheit in der Christenheit, weil das Wort Gottes verwässert ist. Und die Welt lacht über die Christenheit. Missbrauchsskandale, einer nach dem anderen, sogar die evangelische Kirche jetzt. Und so weiter und so fort. Ist eine Schande für den Namen Jesus. Deswegen braucht es wieder Gläubige, in denen Christus wohnt, die der Welt zeigen, wer Christus ist und wozu er gekommen ist. Amen. So, und diese Frau hat in ihren Ausbildungen, ich weiß nicht mehr, wie lange die trainiert hat, aber voll im Wort Gottes hat die diese jungen Männer und Frauen trainiert. Und sie hat ihnen Lehreinheiten gegeben. Und beim nächsten Mal, zur nächsten Lehreinheit, beziehungsweise hat sie dann nur weitergearbeitet mit ihnen, wenn sie das, was sie gehört haben, auch umgesetzt haben. Sie hat nicht eine Lehreinheit nach der anderen gegeben, sondern sie hat darauf geachtet, dass das, was sie gesprochen hat, von den Bibelschülern umgesetzt wurde in ihrem persönlichen Leben. Ansonsten hat sie mit ihnen nicht weitergemacht. Und das finde ich sehr hilfreich. Weil was nützt es, wenn du lehrst und das wird nicht umgesetzt? Dann lebst du 10, 20, 30 Jahre mit Jesus, denkst, Christus steht drauf, aber ist Christus drin? Christus kommt nur rein, wenn wir das Wort Gottes hören und tun. Und ich finde, es war eine sehr gute Sache. Die hat wirklich reife, geistig erfolgreiche Diener Gottes hervorgebracht. Einfach mit diesen simplen Maßstäben. Sehr gut. Gut, okay. Das Leben des Christus, ne, in uns. Und es gibt so viele Stellen im Neuen Testament, die sprechen vom lebendigen Wasser. Ne? Der Geist und die Braut, sie sprechen, komm. Wer da dürste, da komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und viele andere Stellen, Jesus am Jakobsbrunnen sagt zu dieser Frau, wenn du mich bitten würdest, dann gebe ich dir lebendiges Wasser, das in dir zu einer Quelle wird, die ins ewige Leben quillt. Jesus spricht vom Wasser, was lebendig ist, was eine geistige Substanz ist und was Leben gibt. Jesus vergleicht das Wasser mit dem Leben, das er den Menschen gibt. Amen. Und eine Parallele siehst du im Alten Testament, wo das Volk Israel in der Wüste war. Wüste, kein Wasser. Wo kommt das Wasser her? Aus dem Felsen. Zweimal hat Gott Wasser aus dem Felsen gegeben. Und in 1. Korinther 10, Vers 5 sagt Paulus, dieser Fels war Christus. Das heißt, die 3,1 Millionen Juden in der Wüste tranken von Christus, dem Felsen, der damals in der Wüste lebendiges, natürliches Wasser hervorbrachte, was dem Volk Israel diente, in der Wüste zu überleben. So, und im Neuen Testament, im Neuen Bund ist das geistliches Wasser. Wir leben in der Wüste. Ein Mensch ohne Christus, auch ein Christ ohne Christus in sich ist ein Mensch, ein Wüstenmensch. Dürr, ausgetrocknet, hat nichts und kann nichts geben. Was wir brauchen, ist das Wasser, das Jesus immer wieder anbietet. Trinkt von mir und ich gebe euch lebendiges Wasser. Das heißt, in der Einheit mit Jesus empfängst du dieses Leben. Und wenn du dir vorkommst wie ausgedörrt, wie ein Wüstenchrist, gedallt, dürr, ausgetrocknet, in dir ist kein Leben da, du hast nichts für dich selbst, überlebst gerade so und hast schon gar nichts weiterzugeben. Dann musst du Buße tun und umkehren und in Christus den Felsen hinein. In Christus ist das Leben. Dann empfängst du das Leben, was du nicht aus dir selber hast, und dann wirst du gesättigt und kannst es weitergeben. Amen. Das Leben kommt nicht von uns, das kommt von ihm. Amen. Und wir müssen durstig sein und alle Zeit von ihm trinken. Gut. Jesus beschreibt das, wie das Ganze funktioniert. Ja? Beschreibt an Johannes 7, Vers 37. Und das sagt er, bevor der Heilige Geist zu Pfingsten gekommen ist. Und dort weist Jesus auf den Heiligen Geist hin und das im Zusammenhang mit dem Laubhüttenfest, weil da ging es auch um, wurde auch Wasser ausgegossen, haben wir schon zum Laubhüttenfest ja mehr näher drüber gesprochen. Ich gebe das mal in diesen Vers rein. Und da sagt Jesus in Johannes 7, 37, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Leibesmitte werden Ströme lebendigen Wassers hervorkommen. Das sagte er von dem Geist, der noch kommen sollte. Das heißt, diese Ströme des lebendigen Wassers, dieses Leben, was von Gott kommt, bezeichnet Jesus als den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt dir das Leben und du musst ihn aufnehmen wie einer, der Wasser trinkt. Und so empfängst du übrigens auch die Geistestaufe. Du trinkst und empfängst, bis es in dir überfließt mit dem Schwangengebet. Das heißt, du musst durstig sein nach dem Leben Gottes, was im Heiligen Geist sich befindet, wie Jesus das sagt. Und dann, wenn du das glaubst, wie die Schrift sagt an Jesus, dann wirst du nicht nur gesättigt werden, sondern aus deines Leibesmitte werden Ströme lebendig Wassers hervorfließen. Amen. Da steht Christ drauf und da ist Christ drin. Ne? Weil Christ ist heutzutage ein Wort, was zu viel gebraucht wird und keiner weiß mehr, um was es geht. Aber Christ heißt Maschiach im Hebräischen. Das heißt der Gesalbte. Wenn ich dich fragen würde, bist du ein Christ? Ja, sehen wir, super. Dann sagst du, ja, ich bin ein Gesalbter. Versteht ihr? Weil Christ heißt der Gesalbte. Und mit was bist du gesalbt? Mit dem Heiligen Geist. Darum heißt Yeshua, der HaMashiach, Jesus, der Gesalbte. Der Gesalbte, von Gott gesandte Messias. Und bei ihm stand gesalbt drauf und war gesalbt drin. Weil er war von Gott gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und genauso sollen wir auf dieser Erde sein. Die gesalbt sind vom Heiligen Geist, gefüllt mit lebendigem Wasser. Aber nicht nur das, sondern dass aus unseres Leibesmitte, das bedeutet der Sitz des Geistes ist hier, Ströme lebendigen Wassers hervorfließen. Dass die durstigen Menschen, die Jesus nicht kennen, einen Geschmack bekommen nach dem Leben. Amen. Jesus ist im Himmel. Und so sicher wie Jesus, stimmt er mit mir überein, ne? Und so sicher wie Jesus in den Himmel aufgefahren ist und im Himmel ist, zur Rechten des Vaters, hundertprozentig genauso sicher ist der Heilige Geist auf diese Erde gekommen zu Pfingsten und ist auf dieser Erde. Amen. So sicher wie Jesus im Himmel ist, so sicher ist der Heilige Geist jetzt hier. Amen. Und das Gute ist, Jesus konnte nur in Israel sein oder in den anderen Orten, wo er ging, als Person, als Mensch, Gottes Sohn in Menschgestalt. Aber der Heilige Geist kann gleichzeitig an allen Orten auf der Erde sein. Und er kann gleichzeitig in jedem Menschen sein. Er ist hier und in allen anderen Orten, wo jetzt Gottesdienst läuft. Das ist das Gute vom Heiligen Geist. Amen. Und Jesus lebt in dir durch den Heiligen Geist. Jetzt lasst es mal weitergehen. Es steht in Johannes 14, Vers 10. Dort sagt Jesus zu Philippus, glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, denn der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. So sagt Jesus, er ist auf dieser Erde gewesen, als Gott in Menschengestalt. Und der Heilige Geist kam ja auf ihn. Und dann sagt Jesus plötzlich, der Vater ist in mir und ich im Vater, obwohl er hier auf dieser Erde war. Und dann sagt Jesus, der Vater tut seine Werke durch mich. Er spricht seine Worte und er tut seine Werke durch mich. Nun ist der Vater aber im Himmel. Er war zur Zeit von Jesus, war der Vater im Himmel. Und Jesus sagt, der Vater ist in mir. Wie geht denn das? Und wie kann der Vater durch Jesus seine Werke tun, während er da im Himmel auf dem Thron sitzt? Durch den Heiligen Geist. Amen. Durch den Heiligen Geist war Jesus mit dem Vater verbunden. Und genauso sagt Jesus jetzt, nachdem er in den Himmel aufgefahren ist, ich bin in euch und ihr seid in mir. Durch den Heiligen Geist. Und das ist der Ort, wo wir immer wieder zurückkehren müssen. Wie gesagt, wenn du dich innerlich ausgetrocknet fühlst, wenn du merkst, dass das Leben nicht fließt, musst du Buße tun und wieder in Christus zurückkehren. Nur dort ist das Leben. Und Jesus macht hier weiter, Vers 12, und jetzt kommt der Vers, um den es heute stückweise geht. Johannes 14, 12, wahrlich, wahrlich. Und wenn Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann meint er, hört genau hin. Wenn der Gottessohn zweimal sagt, hört mir zu. Wahrlich, wahrlich, ich aber sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich wieder zu meinem Vater gehe. sag's nochmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, wird größere tun, weil ich zu meinem Vater zurückkehre. So, das bedeutet, Jesus hat seinen Jüngern einen Auftrag und eine Befähigung erteilt, wenn er zurückkehrt zum Vater, dass seine Nachfolger dieselben Werke tun wie er, als er auf dieser Erde war. Und wir reden erstmal nur von denselben Werken, nicht von den größeren. Dieselben Werke wie er. Denn ich gehe zurück zum Vater. Jesus sagt, so wie der Vater in ihm war und seine Werke durch ihn getan hat, gesprochen, so will er es mit uns machen. Er ist im Himmel und will durch den Heiligen Geist, durch jeden einzelnen von euch, dieselben Werke wirken, die Jesus auf dieser Erde getan hat. Das ist der Auftrag und das ist die Befähigung von Jesus Christus. Und dann steht Christ bei dir drauf und dann ist Christus drin. Und wenn jemand dich mal anspricht, dann kommt Christus raus. Amen. Und was kommt dann raus? Dieselben Werke, die Christus getan hat. Weil er ist der Gesalbte und du bist in ihm ein Christ, ebenso ein Gesalbter. Dann kommen die Werke des Messias, die Werke des Gesalbten hervor. Und das ist Gottes Absicht mit dir. Mit dir und mir. Das ist Christsein. Das bedeutet ganz, wie Watchman Nee sagt, ganz normales Christenleben. Amen. Christus in dir und du in ihm und die Werke des Messias sollst du nicht tun, sondern dich zur Verfügung stellen, dass er sie durch dich hindurch tut. Amen. So wie der Vater in Christus war und Christus sich als Mensch, Gottes Sohn, auf dieser Erde verfügbar gemacht hat für die Menschheit, für die Juden, auch für die Samariter und für die syrophönizische Frau. Und immer, wo er hinkam, hat der Vater durch Christus Menschen geheilt und befreit und Leben gebracht. Amen. Und so möchte er das mit dir machen, dass du ein Gefäß bist, wo Christus drin wohnt, was er gebrauchen kann, um die Werke des Messias durch den Heiligen Geist einer verdorbenen Menschheit zu zeigen. Amen. Dass sie Buße tun und zu ihm kommen. Amen. Das bedeutet, Johannes, Matthäus 6, 33, nach dem Reich Gottes trachten. Und alles andere wird dir hinzugefügt werden. Wenn du das zum Mittelpunkt deines Trachtens, deines Sinnes machst, wird dir dein natürliches Leben, mit dem du ständig beschäftigt bist, wird dir alles hinzugefügt werden. Und das ist das, was Christus uns mal fragen wird im Himmel. Konnte ich durch dich meine Werke tun? Ich habe dir den Auftrag gegeben und ich habe dir die Befähigung gegeben. Jeder von uns hat denselben Auftrag und jeder von uns hat denselben Heiligen Geist. Egal, ob er erst einen Tag frisch bekehrt ist oder schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs ist. Wir haben alle dieselben Voraussetzungen. Amen. Und Gott möchte dich als sein Christus auf dieser Erde gebrauchen, seinen Gesalbten. Amen. Dieselben Werke zu tun wie Jesus. Was waren die Werke von Jesus? Drei.
Heilt die Kranken, treibt Dämonen aus und
ja, das waren zwei. Und das erste ist, predigt das Evangelium von der Königsherrschaft Gottes. Bringt die gute Botschaft zu den Menschen. Amen. So, ganz simpel. Drei Werke, die wir genauso tun sollen wie Jesus, wo er uns den Auftrag jeden einzelnen seiner Jünger gegeben hat, aber auch die hundertprozentige Befähigung, dass der Heilige Geist das durch dich wirkt, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst. Und so lesen wir in Matthäus 4, Vers 23, Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich, heilte die Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und es geht dann weiter, hat alle geheilt. Und im weiteren Kapitel steht dann, und er trieb Dämonen aus. Das heißt, die Werke des Messias, das Reich Gottes auf diese Erde zu bringen, das Herz des Vaters und die Liebe Gottes des Vaters einer sterbenden Menschheit zu demonstrieren mit Kraft, ist das Evangelium zu verkünden, die gute Botschaft. Es gibt Hoffnung, es gibt Leben, es gibt ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt einen Sinn für dich, Du bist nicht sinnlos auf der Welt. Gott hat einen Sinn mit dir, hat ein Ziel, einen Purpose, eine Bestimmung. Und Gott ist König, die Botschaft vom Königreich. Und dann wird diese Botschaft bestätigt, geht hin, heilt die Kranken und treibt die Dämonen aus. Weil Krankheit und Dämonen kommen vom Teufel. Und wenn diese Dinge angegangen werden, die musst du gleich behandeln. Krankheiten musst du wie mit Dämonen behandeln. Wenn du beide Dinge gleich angehst, das kommt aus dem Reich der Finsternis, bringst du das Reich Gottes auf diese Erde. Die gute Botschaft, die Menschen haben Hoffnung. Und dann bestätigst du das Wort, indem du die Dämonen austreibst und die Kranken heilst. Das hat der Messias getan und das möchte er durch jeden einzelnen seiner Nachfolger tun. Und wie schon gesagt, er hat dir den Auftrag gegeben und die volle Befähigung dazu, jedem Einzelnen. So, dann sagst du, okay, das waren ja nur die Apostel. Gut, ich werde schon dich bestätigen, das stimmt. Aber ich werde dich auch vom Gegenteil überzeugen, vom Wort Gottes her, dass es nicht nur die Apostel waren. Weil heute ruhen sich manche aus. Die sagen, nur die gesalbten Diener Gottes, nur die Apostel heilen Kranke und treiben Dämonen aus. Ja, das Zeichen eines Apostels sind Zeichen und Wunder. Damit wird der apostolische Dienst bestätigt, sagt Paulus. Das stimmt. Aber Gott möchte durch jeden Einzelnen seiner Nachfolger wirken. Amen. Und manche ruhen sich dann aus und sagen, na, lass nur die beten und lass nur die machen. Und was ist mit dir? Du hast denselben Auftrag und dieselbe Befähigung. Amen. Gott gibt unterschiedliche Maß an Salbung, aber du hast dieselbe Befähigung, denselben Heiligen Geist. Amen. Schauen wir rein, Matthäus 10 gibt Jesus den Jüngern den Auftrag, was der Bernd schon angesprochen hat, Matthäus 10, Vers 7 und 8. Geht aber hin, verkündigt, also wiederum Verkündigung, sprecht, das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen, heilt alle Kranken, reinigt die Aussätzigen, weckt die Toten auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es weiter. Das war der Auftrag an die 12 Apostel. Dann hat Jesus denselben Auftrag 70 Jüngern gegeben. Ich gehe jetzt nicht nochmal rein, nur damit ihr mal wisst, dass es nicht nur die 12 waren. Sondern Jesus gab in Lukas 10 70 Jüngern, die zusätzlich zu den 12 ihm nachfolgten, denselben Auftrag. Geht zu zweit in alle Städte und Dörfer vor mir her, predigt das Evangelium, heilt alle Kranken und treibt die Dämonen aus. Nee, heilt die Kranken, hat Jesus noch gesagt. Und dann kommen diese 70 Jünger voller Freude zurück. Die haben nämlich auch noch das andere gemacht durch den Heiligen Geist. Die haben gesagt, wir treiben auch die Dämonen aus. Wir haben das bei Jesus gesehen, wir probieren das auch mal. Und dann kamen die zurück, die 70 Jünger, und sagten, Herr, auch die Dämonen waren uns in deinem Namen untertan. Amen. Wiederum haben 70 Jünger, nicht nur die 12, das Evangelium gepredigt, alle Kranken geheilt, alle, egal was die hatten. Und haben die Dämonen ausgetrieben. Diese 70 plus 12, Aaron, wie viel ist das? Nein, wir haben jetzt keine Schule, ne? Ferien, gut. Ich rechne mal, 82 Jünger haben dasselbe getan wie Jesus, aber die waren noch nicht von neuem geboren und hatten den Heiligen, Uwe, kann man mal runter machen, bitte? Das ist vielleicht besser, ja. Und hatten auch nicht den Heiligen Geist in sich. Der Heilige Geist kam ja erst zu Pfingsten. Und trotzdem haben die dieselben Werke getan wie Jesus. Warum? Weil er diesen Jüngern eine übertragene Vollmacht gegeben hat. In meinem Namen geht hin. Und sie sind gegangen und es hat funktioniert. Wisst ihr, wenn der Gottessohn spricht und dir einen Auftrag gibt, funktioniert das auch, wenn du gehorsam bist. Hat das was mit diesen Jüngern zu tun gehabt? Nee, ich habe gesagt, sie waren nicht von neuem geboren, sie waren nicht geisterfüllt. Du bist eine Stufe weiter wie sie damals. Du bist wiedergeboren und du hast den Heiligen Geist in dir. Und bei ihnen hat es funktioniert. Es hat was mit dem Auftrag zu tun und sich verfügbar zu machen, nicht mit dir selbst. In erster Linie. Dann in der Urgemeinde ging das dann weiter. Gott hat seine Botschaft seines Evangeliums immer, immer bestätigt durch Heilung, Befreiung, Zeichen, Wunder. Und das nicht nur damals, sondern bis in die heutige Zeit. Und so lesen wir in der Urgemeinde Apostelgeschichte 5, Vers 12. Durch die Hände der Apostel aber geschahen viele Zeichen Wunder unter dem Volk und sie waren alle gemeinsam zusammen im Namen in der Halle Salomos. Genau. Sodass man die Kranken auf die Gassen hinaustrug, sie auf Betten und Bahren legte, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten auf einen von ihnen fiele. Es kamen aber auch viele aus den umliegenden Städten in Jerusalem zusammen, brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte und alle wurden geheilt. Das heißt, die Apostel haben dieselben Werke getan wie Jesus. Amen. Sie haben den Menschen gedient mit der Liebe des Vaters. Das heißt, Kranke heilen heißt, die Liebe Gottes einem Menschen verfügbar zu machen, dass er von dieser Qual befreit wird. Das ist das Herz Gottes, da die Menschheit aus der Knechtschaft des Teufels von Krankheit und dämonischer Erpressung, Besetzung und Bedrückung befreien will. Amen. Und so geschah das. Und alle wurden geheilt. Und es ist sogar so, dass wo Petrus langgelaufen ist, haben sie in Baren, auf Betten, haben sie aus den Krankenhäusern und sonst woher die Kranken hingelegt. Er lief durch und dann wurde die Sonneneinstrahlung beachtet. Und wie sein Schatten fiel, ich habe das mal in so einem Jesus-Film, das war total beeindruckend. Petrus lief vorbei, also nicht in Jesus-Film, von der Apostelgeschichte. Petrus lief vorbei und der Schatten fiel drauf, wurden die wie von der Kraft berührt und standen von ihren Bahnen auf. So ist es damals gegangen. Amen. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, traf durch den Schatten des Petrus die Kranken. Sie wurden geheilt. Bei Paulus lesen wir, dass durch die Schweißtücher des Paulus, sie legte man den Kranken auf, die Dämonen fuhren aus und die Kranken wurden geheilt. Weil diese Stoffe saugen die Salbung des Geistes auf und du kannst diese Salbung weiter transportieren durch Stoffe, durch Dinge, ne? Beim Klaus Dieter hat man es jetzt auch, ne? Mit der Elisabeth kam letzte Woche ein super Zeugnis, was der Herr da schon getan hat, ne? Halleluja, oder angefangen hat zu wirken. Preis dem Herrn. Ne? Deine Mutter, hier ist sie, Marianne, schon zweimal durch Salbungsheilung erfahren, sonst wärst du heute nicht hier. Ja, der Herr hat dich zweimal vom Tod bewahrt durch diese Art der Heilung durch ein Tuch, ne? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Lasst uns das gebrauchen. Amen. Gott wirkt, die Salbung wirkt, der Heilige Geist, durch den Glauben der Gläubigen an Christus. Amen. Kein Ritual, der Glaube setzt es frei. So, das waren jetzt die Apostel. Jetzt sage ich dir, nicht nur die Apostel, sondern auch Diakone in der Urgemeinde haben Zeichen und Wunder bewirkt, Dämonen ausgetrieben und Kranke geheilt. Diakone. Was sind Diakone? Das hat nichts mit diakonischem Werk zu tun, das ist was ganz anderes hier von der Kirche, sondern Diakone waren damals Menschen, also 12 Männer, die voll des Heiligen Geistes sein mussten, um den Witwen in der Speiseversorgung zu dienen, für praktische Arbeit. Die Apostel haben selbst für das Tische bedienen, für die praktische Sozialarbeit, haben die Apostel nur Männer erwählt, die voll des Heiligen Geistes waren. Wenn wir das heute anwenden würden, wie viele würden dann noch in der Diakonie arbeiten? Gute Frage. So, aber zurück zur Urgemeinde. Wir wollen ja zurück zu dem, was Jesus gegründet hat. So, und der Diakon Philippus, er ging dann, fangen wir mal den Stephanus an. Stephanus war ein Diakon, Apostelgeschichte 6, Vers 8. Und Stephanus, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Er wirkte in Jerusalem Zeichen und Wunder. Das war ein Diakon. Seine Aufgabe der Urgemeinde bestand darin, den Witwen Essen zu geben. Und er wirkte Zeichen und Wunder unter dem Volk, wurde natürlich dann der erste Märtyrer. Dann wurde die Gemeinde zerstreut. Und wiederum lesen wir, der Nächste, der Zeichen und Wunder wirkte, war kein Apostel, sondern wiederum ein Diakon, ein Kollege von Stephanus. Das war der Philippus. In Apostelgeschichte 8, Vers 5 bis 7 lesen wir, und Philippus kam hinab in die Stadt von Samaria, verkündigte ihnen Christus, predigte das Evangelium. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, die unreine Geister hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Es herrschte große Freude. Das heißt, durch den Philippus kam Christus in eine Stadt von Samaritern. Das war ein Mischvolk, ne? Die Juden mochten die nicht ganz so. Aber Gott mochte die Samariter. Und zwar die ersten Heiden, die sich bekehrt haben. Ja, die ganze Stadt. Und Christus kam in seinem Diener, dem Philippus, dem Diakon, der sich ihm zur Verfügung gestellt hat, kam Christus, der Messias, zu den Samaritern und da durch den Philippus dieselben Werke, die er getan hat, wo er auf der Erde war. Amen. Er hat das Evangelium gepredigt, jetzt die gute Botschaft des Evangeliums. Er hat alle Kranken geheilt und die Dämonen sind unter Schreien ausgefahren. Warum? Weil die Christus erkannt haben in Philippus. Er hat gesagt, Mensch, dieser Jesus ist weg im Himmel, jetzt ist er hier in allen seinen Jüngern. Stell dir das mal vor, du gehst in eine Stadt, fängst an, das Evangelium zu predigen und links und rechts neben dir fängt es an zu kreischen und die Dämonen fahren aus. Ist eine gute Sache. Da kann man den ganzen Tag weitermachen. Amen. Und dann legst du die Hände auf und die Krüppel fangen an zu gehen. Die Rollstuhlfahrer legen ihre Rollstuhl weg. Die Krücken haben, schmeißen sie weg. Die können alle gehen. Das war damals das, was in Samaria passiert ist. Ein Jünger gehorsam ließ sich gebrauchen und eine ganze Stadt wurde bekehrt. Amen. War das ein Apostel? Nein, das war ein Diakon. Weil heute gibt es so verschrobene Lehrmeinungen, die sagen, das hat alles mit dem letzten Apostel aufgehört und nur die Apostel haben geheilt. Wenn man mal näher in die Schrift reinschaut, kann man diese seltsamen Lehren schon entlarven als Lügen. So. Jetzt gehen wir mal weiter. Wir haben ein biblisches Zeugnis, eine Bestätigung von den Aposteln, dass sie dieselben Werke getan haben. Wir haben eine biblische Bestätigung durch zwei Diakone. Und jetzt gebe ich euch noch eine biblische Bestätigung, dass Christus durch den Heiligen Geist durch alle, die gläubig geworden sind, dieselben Werke getan hat. Amen. Amen. Und da kannst du dich jetzt nicht mehr rausreden. Weil seid ihr von neuem geboren. Ihr seid ja alle gläubig. Na? An Christus gläubig. Okay? So, und dann gilt dieses Wort aus Markus 16, gilt für dich. Markus 16, Vers 17 und 18. Die Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. Und hier spricht der Markus in seinem Evangelium, es war ein enger Mitarbeiter von Paulus, und später hat er, Markus hat den Petrus begleitet. Man sagt, Markus, das Evangelium von Markus hat er von Petrus gehört und hat es dann niedergeschrieben. Also er war ganz eng mit Petrus zusammen im Dienst. Und er sagte, alle, die gläubig geworden sind, hatten nachfolgende Zeichen. Das heißt, erst kam der Glaube und dann kamen die Zeichen. Also ist der Glauben etwas, was diese Dinge aktiviert und freisetzt. Und so steht hier, alle, die gläubig geworden sind, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. In ihren eigenen Namen? Nein. Du kannst keinen Dämon austreiben. Einfach aus dir raus. Da geht es so wie den sieben Söhnen von Skephas, da kommt der Dämon auf dich, macht dich in einen Zustand, den du nicht gerne hättest. Und alle Welt schaut dann, wie du ausschaust, wie die sieben Söhne des Käfers. Ja. So, das heißt, im Namen Jesus tun gläubig gewordene dieselben Werke wie er. Alle gläubig gewordenen. Du hast dieselben Verheißungen, denselben Auftrag, dieselbe Befähigung. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Na? Die gläubig geworden sind, sie bringen das Evangelium, steht im Vers vorher, sie heilen die Kranken und sie treiben die Dämonen aus. Amen. In Sprachen reden gehört noch dazu. Und dann kommen noch ein paar Dinge, die manche seltsam finden. Schlangen aufheben und tödliches Trinken wird es ihnen nicht schaden. Der zweite Punkt, der wird immer aktueller in der heutigen Zeit. Ja, es gibt so gewisse Verträge zwischen WHO und Pharmaindustrie, wo man da bestimmte Stoffe reinmischt. Bete über dem, was du isst. Amen. Das stellt dich auf die Verheißung. Wenn du irgendwelche Substanzen drin hast in deinen Nahrungsmitteln, kannst du dir alles durchschauen. Bete darüber, danke dem Herrn und es wird dir nichts schaden. Das ist eine Verheißung, die Gott allen gläubig gewordenen gegeben hat. Amen. Schlangen mit Händen aufheben, würde ich da jetzt nicht unbedingt empfehlen, die Kreuzottern herauszufordern. Mit Blindschleichen ist ja keine Schlange, aber mit der Ringelnatter kannst du es mal probieren, mit einer kleinen. Wird es dir nicht passieren. Aber ich habe da ein gutes Zeugnis gehört, wo selbst John G. Lake gesagt hat, diesen Glauben hätte er nicht. Und John G. Lake hat sich, war eine Seuche in Südafrika, hat er sich diesen Schaum von diesen Kranken auf die Hand legen lassen. Da waren, und haben sie unter das Mikroskop gesehen, das waren lauter Viren, Bakterien. Also da hätte er sofort sich infizieren müssen und an derselben Seuche sterben müssen. Haben die unter das Mikroskop angeschaut und als dieser Schaum, diese Viren auf seinen Körper, also auf seine Hand kamen, ging eine Kraft von ihm aus, wie Licht war, und hat diese ganzen Viren fortbrutzelt. Amen. Das ist der Heilige Geist in dir. Wird er nicht schaden. Aber er hatte einen ganz starken Glauben, ein älterer Bruder, der mit ihm gedient hat in Südafrika. Und er kam mit dem Bruder dort ins Gespräch, der noch nicht ganz so gläubig war mit dieser Stelle. Und da wollte er einen Beweis, dieser Bruder, dass das für die Gläubigen gilt. Und da hat er den Herrn gebetet, Herr, schick jetzt eine Schlange, dass ich dem Bruder das beweisen kann. Und die haben gerade einen Wagen abgeladen mit Säcken hier, mit Lebensmitteln. Plötzlich kam aus den Säcken eine Schlange raus. Und der Bruder hat sie angefasst und ja, hat sie hochgehoben, gezeigt hier, Markus 16, Vers 17 ist wahr. Und dann hat er gesagt, Jesus, schick dich, ich lass dich wieder. Hat zu der Schlange gesagt, ist wieder friedlich weg. Und da hat der Bruder gesagt, na, das war eine ungiftige Schlange, die konnte dir gar nichts tun. Und dann hat er gesagt, Jesus, zeige diesem Bruder, dass dein Wort wahr ist. Und kurze Zeit später kam eine der giftigsten Schlangen Südafrikas aus diesen Säcken raus. Der andere Bruder, der war schon in Schockstarre, schockgefrostet vor Angst. Und dieser Bruder sagt, Jesus Christus, schick dich. Und dieser Giftschlange streichelt er über den Kopf und sagt, meine Güte, nimmt sie hoch hinter den Kopf und lässt sie dann wieder gehen, geh deines Weges. Und da hat der Bruder dann gesagt, okay, das Wort Gottes ist wahr. Amen. Aber John G. Lake hat gesagt, das sollte man nicht nachmachen. Ne? Er selbst hätte diesen Glauben nicht. Aber das Wort ist wahr. Amen. Wir beschäftigen uns mal nicht damit, sondern mit dem letzten Teil. Sie werden die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Das heißt nicht, sie werden sofort geheilt, ja. Aber Wohlbefinden, das heißt, ein Heilungsprozess beginnt. Und das Ende ist Heilung oder Wiederherstellung. Und das ist die Verheißung und der Auftrag, den Gott allen gegeben hat, die gläubig geworden sind. Dämonen austreiben, das Evangelium verkünden, Dämonen austreiben und deine Hände auf Kranke legen und sie werden gesund. Amen. Frage. Weil man muss das ja mal selbst reflektieren. Tue ich die Werke, die Jesus mir aufgetragen hat und mir die Befähigung gegeben hat, oder tue ich sie nicht? Also heute ist eine Ermutigung, das zu tun. Aber einfach mal eine Bilanz an dein Leben zu ziehen. Erstens, das Evangelium verkünden. Wer hat schon mal jemanden 1:1 oder größer das Evangelium verkündigt? Alle, super. Wer hat schon mal jemanden die Hände aufgelegt und dieser wurde gesund? Oder zumindest hat die Hände aufgelegt. Unser Auftrag ist, Hände auflegen. Super. Preis dem Herrn, seid schon gut unterwegs. Und wer von euch hat schon mal einen Dämon ausgetrieben? Oh, oh, da gibt es Nachholbedarf. Da müsst ihr eigentlich alle Hände hochgehen. Mal so einen kleinen Schmerzdämon oder so einen Furchtdämon, Sorgendämon, sowas mal rausgehauen. Man muss ja nicht gleich an Isebel denken und solche Sachen, Leviathan und Python und so weiter. Ne? Aber so mal so ein Dämon, der dir ständig Sorgen einflößt über Gedanken. Viele Angriffe kommen oft über den Gedanken auf Furcht. Sollst du zurückweisen, das sind Dämonen. Amen. Also an dem Punkt müssen wir noch arbeiten. Aber heute nicht. Heute gehen wir mal schrittweise in den Bereich für Kranke. Aber manchmal stecken auch Dämonen dahinter, also musst du das gleichzeitig mit im Blick haben und dann noch ein paar Geister rauswerfen. Amen. Du hast den Auftrag und du hast die Vollmacht und du hast alle Befähigung durch den Heiligen Geist. Amen. So, und wir sollen dasselbe tun wie Jesus, seine Werke. Und wie mache ich das? Ganz simpel, sage ich dir mal, im Glauben an den Namen Jesus. Ihr Lieben, wir müssen dort wegschauen von unserer angeborenen Eigenschaft von Adam und Eva. Nach dem Sündenfall, sie schauten auf sich selbst, dass sie nackt waren. Das ist nicht mehr unser Blick. Wir sind eine neue Schöpfung. Wir schauen auf Jesus, der alles getan hat. Und in seinem Namen sollen wir die Dinge tun. Das heißt, das Erste, was du tun musst, um die Werke Christi zu tun, alle drei, schau weg von dir selbst. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich. Kleine Kinder haben schon Hände aufgelegt und Dämonen sind ausgefahren und Kranke geheilt. Warum? Weil der Heilige Geist den Glauben gesehen hat und durch sie gewirkt hat. Es geht nicht um dich. Wenn du auf dich schaust, oh, wie kann ich denn das machen? Und da hast du schon verloren. Da hat der Glaube keine Handhabe in dir. Erstens von dir wegschauen. Auf Christus schauen. In meinem Namen werden sie es tun. In meinem Namen, in meinem Namen. Und genauso haben, ich beweise das jetzt nochmal aus der Schrift, haben die Apostel es getan. Und das sollte dich befreien, von dir wegzuschauen, auf Jesus zu schauen und in seinem Namen die Dinge zu tun. Apostelgeschichte 3, da gibt es ja dieses, war ja dieser Lahme vor dem Tempel und da steht Vers 6, bis 8, da sprach Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareus, steh auf und geh umher. Er griff ihn bei der rechten Hand, richtete ihn auf, da wurden sogleich seine Knöchel und Füße fest. Das heißt, er betet im Namen Jesus und Glaube ist immer eine Aktion. Griff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und während er das tat, wurde er geheilt und er konnte umher springen, der Lahme. So, und dann sagt er, als er gefragt wird von den Juden damals, wie habt ihr das gemacht? Und dann sagt er im Vers 12, blickt, warum schaut ihr auf uns, als hätten wir durch eigene Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass dieser umhergeht? Das finde ich eine super Aussage, dass das in der Apostelgeschichte steht. Weil sonst könntest du denken, okay, der Petrus, das ist der super Gesalbte. Ja? Und der so eine starke Verheißung vom Herrn erhalten hat und der Johannes war ja auch bloß mit dabei, aber der Petrus, der hat gesagt im Namen Jesus. Und dann wird das so glorifiziert in der Kirchengeschichte. Ne? Ne. Und dieser Petrus sagt, warum schaut auf uns? Und meine eigene Kraft, Vers 12b, nicht durch meine eigene Kraft oder Frömmigkeit ist das bewirkt worden, dass dieser hier geht. Ich habe damit nichts zu tun. Ich meine Kraft, nichts. Auch nicht meine Frömmigkeit, auch nicht, weil ich mit Jesus unterwegs war. Und dann sagt er, im Vers 16 gibt er dort die Erklärung. Und auf den Glauben an seinen, also den Namen Jesus, hat ihn sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Und hier sagt Petrus, der Glaube an den Namen Jesus, auf diesen Glauben hin hat sein Name, nämlich der Name Jesus, diesen hier stark gemacht oder gesund gemacht. Der Glaube an den Namen Jesus hat bewirkt, dass der Name Jesus diesen Kranken geheilt hat. Er hat einfach den Namen Jesus gebraucht, so wie Jesus den Auftrag gegeben hat. Und Jesus hat diesen Kranken geheilt. Amen. Nicht Petrus, sondern Jesus. Und du kannst gar keinen Kranken heilen. Wie manche sagen, ich habe so und so viele Kranke geheilt. Nee, das ist menschlicher Stolz. Du kannst keinen Kranken heilen. Du sollst, was sollst du machen? Die Hände auflegen und beten im Namen Jesus, dass Jesus diesen Kranken heilt. Amen. Was spielst du da für eine Rolle? Glauben, Hände auflegen und im Namen Jesus sprechen. Wer macht den Rest? Der Heilige Geist. Amen. Wenn das bei den Aposteln so war, genauso ist es bei uns. Der Glaube an den Namen Jesus bedeutet, Jesus wirkt seine Werke durch uns. Und dann steht es noch weiter hinten. Und zwar in Apostelgeschichte 9 sehen wir den Petrus wieder, wie er einen Gelähmten heilt. Der war nicht so lang gelähmt, der war bloß 8 Jahre gelähmt, aber trotzdem in Lydda. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 9, Vers 34. Und Petrus sprach zu diesem Gelähmten: Aeneas, Jesus, der Messias, mach dich gesund. Steh auf und mach dir selbst dein Bett. Und zugleich stand er auf. Und alle, die in Lydda und Charon wohnten, sahen ihn und bekehrten sich zum Herrn. Petrus, hier sagt er nur, in Apostelgeschichte 3 betet er im Namen Jesus und soll es genauso machen. Und hier sagt er nur: Aeneas, Jesus Christus macht dich gesund. Ich, Petrus, ich sage bloß, dass Jesus dich gesund macht. Steh auf und er durch deinen Befehl, mach dir selbst dein Bett. So hat Jesus auch die Kranken geheilt. Zum Gelähmten: Steh auf und mach dir dein und roll deine Matte zusammen und geh. Und so im selben Auftrag hat Petrus gesprochen. Jesus heilt dich und hat dann praktisch dort auch diesen Befehl ausgesprochen. Zugleich stand er auf und aus 2 Orten haben sich alle zum Herrn bekehrt. Amen. Ihr Lieben, es gibt so viele Zeugnisse in der Apostelgeschichte und in der Gemeindegeschichte bis zum heutigen Tag, dass Menschen sich bekehrt haben, nachdem sie die Kraftdemonstration des Reiches Gottes gesehen haben. Ein wunderbarer deutscher Mann, der in Deutschland nicht so geachtet wurde, aber weltweit schon, besonders in Afrika, hat dasselbe gemacht. Das war Reinhard Bonnke. Und in seinen Feldzügen da in Crusades haben sie sich so viele Evangelisationen, so viele bekehrt, weil er genau das getan hat. Evangelisation ohne Kraftdemonstration des Reiches Gottes ist nicht biblisch. Ich habe von einer riesen Gemeinde gehört in Indien, ich glaube 100.000 Leute, also viele, viele Menschen. Und einer der führenden Leiter hat gesagt, 80%, also von 100.000 lässt sich ja gut ausrechnen. Effi, ich frage dich auch nicht, weil heute Ferien sind. Guck dich blöd an. Sagen wir mal 80.000 von dieser riesen Gemeinde haben sich bekehrt, nachdem sie das erlebt haben, wie der Messias durch Gläubige Kranke geheilt hat und Dämonen ausgetrieben hat. Der Jottisch, unser lieber Bruder, habe ich am Anfang gezeigt, ne, hat es ähnlich erzählt. Und viele haben sich bekehrt, wo er Dämonen aus Menschen ausgetrieben hat. Und diese Plage, diese Geißel des Teufels wurde von ganzen Familien entfernt. Na, da waren Dämonisierte in der Familie, der Herr hat sie freigesetzt und dann ist die ganze Familie zum Herrn gekommen. Amen. Das ist das Evangelium und das ist unser Auftrag. Die Predigt des Evangeliums und das Bestätigen durch Kranke heilen und durch die Austreibung von Dämonen. So, also im Namen Jesus oder Jesus heil dich, so hast du wieder eine biblische Grundlage und du aktivierst das. Wie aktivierst du diese Sachen? Erstens durch Glauben. Jesus sagt, muss dich ja selbst beaufbauen. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes, aber Jesus sagte zu Martha, bevor er den Lazarus auferweckt hat, und Martha sagte zu ihm: No, bitte nicht, in Israel ist er bewärmer wie hier, da liegt schon 4 Tage in der Grotte, wenn du jetzt diesen Stein entfernen lässt, ich glaube, die haut es alle um. Der sagt, mein Bruder stinkt schon. da stinkt schon und du wirst hier das Grab öffnen lassen. Und weißt du, was Jesus zu ihr sagt? Johannes 11, Vers 40, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Amen. Wenn wir nur Glauben hätten an Jesus, an seinen Namen, wer er ist und was er getan hat, würden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaube aktiviert es. Da Glaube an ihn. So, jetzt sagst du im Namen Jesus, ich gebe bloß mal ganz kurz noch einen Satz rein. Was heißt das Glaube an den Namen Jesus oder in meinem Namen, wie Jesus das verheißen hat, Markus 16, 17? Glaube an den Namen Jesus heißt einfach, du glaubst, wer Jesus ist, der Sohn Gottes, der Messias, und du glaubst seinem Wort, was er getan hat, seine Verheißung. Du glaubst ihn und sein Wort. Und beides ist die Wahrheit. Er ist die Wahrheit, das Wort ist die Wahrheit. Im Namen Jesus heißt, du glaubst ihm, dem Sohn Gottes, und seinen Verheißungen. Und im Namen Jesus bedeutet als zweites, in seinem Auftrag. Er hat dir den Auftrag gegeben. Wenn ich jetzt irgendwo zu einer Behörde gehe, mit einer Vollmacht, und von jemand anders, würde ich sagen, im Namen dessen XY gehe ich zur Behörde und in seinem Namen stehe ich jetzt hier und hole mir das Dokument ab oder durch die Vollmacht kann ich das und das tun. Das heißt, Jesus hat dir diesen Auftrag gegeben und diese Vollmacht ausgeschrieben, dass du in seinem Namen diese Dinge nicht nur tun darfst, sondern tun sollst. Weil der Vater im Himmel, der hinter allem steht, will einer leidenden Menschheit seine Liebe zeigen durch dich, wie er es durch Jesus getan hat. Amen. Gott möchte die Knechtschaft von Krankheit von Menschen auflösen und die dämonische Besetzung von Menschen durch dich und die Hoffnungslosigkeit, die Verzweiflung, indem du ihnen das Evangelium bringst. Amen. Und das Zweite, wo du das aktivierst, ist das Reden in neuen Sprachen. Darum steht das Sprachengebet bei den Zeichen, die denen folgen, die glauben, sie werden in neuen Sprachen reden, weil das aktiviert deinen Geist. Bau dann der Glaube und der Heilige Geist zusammen. Das Sprachenreden ist unwahrscheinlich wichtig in dieser Hinsicht, das zu aktivieren. Deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 14, ich bete mehr an Sprachen wie ihr alle zusammen. Warum? Weil Paulus seinen Geist aufgebaut hat. Er hat es aktiviert. Dazu ist diese Gabe gegeben. John Schilleck hat über 200 ärztlich bestätigte Heilungen innerhalb von 4 Jahren. Er und sein Team. Spokane war die gesündeste Stadt von ganz USA. Also in Washington State. Ja. Da hat sich der Bürgermeister bei ihm, hat der Bürgermeister sich bei ihm bedankt für seinen Dienst und seiner Mitarbeiter, dass diese Stadt war die gesündeste von den ganzen USA. John G. Lake. Und er sagt dasselbe, er hat dasselbe gemacht, hat es gelernt von Paulus, hat dasselbe gemacht, er hat jede freie Minute genutzt, die ihm irgendwo war, um laut in Sprachen zu beten, um seinen Geist aufzubauen. Damit aktivierst du den Fluss des Geistes, weil der Heilige Geist das wirkt. Amen. Gut. Ich denke, wir haben noch ein paar Minuten, weil es gibt auch Nöte unter uns, dass wir das gleich mal in die Praxis umsetzen, was man hört. Ihr seid so ermutigt jetzt durch das Wort Gottes, dass jeder, der glaubt, dieselben Werke tut wie Jesus. Und jetzt würde ich was mal, wenn Dämonen hier ausfahren, auch gut, kannst du raushauen. Und das ist immer eine wichtige Sache, dass das Reich Gottes vorangebracht wird. Aber geht um Hände auflegen, um Kranke zu heilen. Amen. Lasst uns das mal praktizieren nochmal. Und ich gebe dir noch ein Schriftwort, 2 Verse, was deinen Glauben aufbaut. was diese Heilung von Krankheiten betrifft, weil du sollst damit Glauben die Hände auflegen. Glauben an Jesus und an sein Wort, was er getan hat. Und ich gebe dir das, was ich mir dann immer wieder im hochhole, Jesaja 53, 4 und 5, diese wunderbare Verheißung, die Jesus erfüllt hat. Für wahr, er, also Jesus, trug unsere Krankheiten, er hat unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen, niedergebeugt. Vers 5, Jesaja 53, doch Jesus wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetat willen zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Striemen, Wunden, sind wir geheilt worden. Ist schon geschehen. So wie unsere Krankheiten vergeben werden, so werden auch unsere Sünden vergeben werden, werden auch Krankheiten geheilt. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und wir werden das jetzt einfach mal so machen. Aber bevor er die Hand hebt, sage ich noch mal was. Für den zweiten Punkt, was ich mal noch kurz für zwei Punkte beten. Also ihr könnt euch schon mal überlegen, wenn du jetzt eine körperliche Not hier hast und in der Liebe des Vaters sollten ja, haben wir auch viel drüber geredet, sollen ja die Geschwister einander dienen. Wenn jetzt jemand hier ist, ne? Raphael zum Beispiel, weiß ich jetzt. Und wenn jemand hier ist und hat körperliche Nöte, hebt dann mal die Hand und die Gläubigen, die keine Hand gehoben haben, die ringsrum sind, legen die Hände auf und beten nur kurz im Namen Jesus, Krankheit gehe, sei geheilt in Jesu Namen. Ja? Amen. So, also ihr betet dann ringsrum. Legt die Hände auf. Und ich gebe euch noch ein glaubensstarkes Zeugnis. Ich hatte viele Jahre, nach der Wende hatte ich eine Wunde an der Hand und durch diese neuen Werkstoffe auf dem Bauwesen, da war so viel Chemie drin, da ist was reingekommen und dann hatte ich eine Allergie, Zementallergie und alles mögliche. Da waren meine Oberflächen, Rückenflächen bis so hoch, Ellenbogen war alles offen und eitrig und alles. Und dann musste ich mit drei Paar Handschuhen arbeiten, Sommer wie Winter. Musste irgendwie Geld verdienen. Ne? Und es waren Qualen, denke ich nicht gerne zurück. Und wir haben viel gebetet und alles. Buße getan, alles. Ich konnte meine Haare nicht mehr waschen, musste Simone alles machen. Ich konnte den Garten nicht arbeiten. Es hat alles sofort reagiert, geblüht. Es war grausam. Und Cortison drauf. Was macht Cortison? Hilft zwar, aber deine Haut wird dünn wie Backament. Ich habe zum Herrn geschrien, dies, das und jenes. Und ich bin aber bei Aufruf für Krankheit beten, bin ich immer nach vorne gegangen im GCL damals, für mich beten lassen oder wenn wir zu Konferenzen waren. Und viele Jahre ging das, wurde nicht besser. Und ich kann mich an einen Gottesdienst noch erinnern im GCL, wo der Gerd gesagt hat, wer körperliche Nöte hat, hebt die Hand, steh auf und die Brüder ringsherum beten für ihn. Und da bin ich aufgestanden und da waren ein paar Brüder, die rumstanden, die haben für mich gebetet. Einfach kurz, ich weiß nicht, was sie gebetet haben, Heilung natürlich. So. Und von dem Tag an wurde das ganz, ganz, ganz langsam besser. Bis ich das dann verloren habe, ich habe es nicht mehr gemerkt, dass ich geheilt war. Weil es so langsam ging. Und dann war ich geheilt und ich habe bis heute keine Probleme mehr. Aber der Wendepunkt war, als die Brüder für mich gebetet haben. Ein einfaches Gebet. Weißt du, was? Die Liebe der Geschwister hat etwas vom Heiligen Geist. Weißt du? Da wirkt er gern. Amen. So, und dann würde ich mal so machen, dass wir beide, Simone und ich, wir würden es mal den Teenies unter uns anbieten. Warum sind die ja hier? Die jetzt noch keine Geistestaufe haben. Die können gerne hervorkommen. Wir würden für die beten, die für den Teenager unter uns, die das gerne wollen, im Glauben empfangen. Und dass sie die Taufe im Geist Gottes empfangen und in Sprachen reden. Und für euch habe ich auch ein Wort, wo du dein Glauben, weil du empfängst es nur durch den Glauben. Und da schicke ich dir ein Wort des Glaubens rein. Lukas 11, 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Amen. Wir bitten für euch, dass ihr den Heiligen Geist empfangt und Gott ist gut und er gibt. Amen. An Gott liegt es nicht, in der Regel immer an unserem Glauben. Aber das soll jetzt aufgebaut sein durch das Wort. Amen. Okay, wollen wir es noch machen? Ich denke schon, weil wenn das Wort so frisch ist, macht es sich immer am besten. Gut, da kann man vielleicht von Martin, kannst du noch was einspielen, so Bild CD? Du kannst aber gerne dein Bild verlassen, auch für Kranke mitbeten. Ne? Wenn die Musik eingespielt ist, ist er frei. Auch der Simon brauchst du auch nicht verstecken in der Säule, kannst auch mitbeten, alles gut. Ja. Also er ist frei. Ich würde bloß bei der Handauflegung noch dazu sagen, wenn du hier bist, ist wie beim Abendmahl, und du bist in Unvergebenheit und du hast bewusste Sünde in deinem Leben und Unvergebenheit vor allen Dingen, dann kannst du von vorne mitbeten, erlege bitte nicht die Hände auf. Da können andere Geister mit überspringen. Das möchte ich nicht. Ja? Also dann lege bitte keine Hände auf. Aber wenn du frei bist, in Vergebung lebst und versöhnt mit Gott und den Menschen, dann kann der Heilige Geist fließen. So, jetzt, Martin, kannst du schon, Moment, danke. Jetzt, aber wie gesagt, keine langen Gebete, nur im Namen Jesu. Guck mal, wie kurz der Petrus gebetet hat. Und zweimal. Jesus Christus, heil dich. Und dann mal, wenn es Schmerzen sind, probier mal, beweg dich mal. Und meistens beten wir noch jetzt, beten wir nach und dann ist das weg. Und jetzt dürfen wir, die Dinis können schon mal hier vorkommen, die noch keine Geistestaufe haben und das im Glauben empfangen wollen. Und die anderen Dinis dürfen aber auch gerne mit für die Kranken beten, weil ihr seid auch Gläubige. Amen. Hm? Hände auflegen. Man müsste es lernen, wisst ihr? Und die jetzt körperliche Nöte haben, bitte mal die Hand ganz weit hoch. Oh, oh. Da bleiben doch noch ein paar übrig zum Beten, oder? Da, okay, dann machen wir es so, dass immer zwei dann für einen Kranken beten, okay? Also meldet euch nochmal, wer noch niemanden hat. Und jetzt könnt ihr später nochmal am Anfang und dann könnt ihr starten. Vater, wir danken dir, dass du gut bist. Danke, dass du uns den Messias gesandt hast. Dass du uns Yeshua HaMashiach gesandt hast. Deinen Sohn, Gott in Menschengestalt. Und hast uns deine Liebe gezeigt in ihm. Du hast mitgelitten, Vater, mit der vom Teufel geknechteten Menschheit und hast deinen Sohn zur Rettung, zur Erlösung, Befreiung gesandt. Und Vater, wir erklären auch diese Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt in unserer Mitte. Diese Kraft Gottes, die Liebe des Vaters, durch die du die Menschen heilst. Und Jesus, wir stellen uns auf dein Wort, Herr, was du uns gesagt hast. Du hast uns den Auftrag gegeben, dass wir den Kranken die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Es wird besser mit ihnen werden. Es ist dein Wort der Verheißung und du kannst nicht lügen. Und du hast in Jesaja 53 diese Voraussetzung alles erfüllt. Alle Krankheiten, Schmerzen, Gebrechen, körperlichen Nöte hast du alles ans Kreuz genommen, Jesus. Du hast dafür vollständig bezahlt durch dein eigenes Blut. Und in deinen Striemen, in deinen Wunden, in deinem Blut sind wir geheilt. Und das wollen wir im Glauben für unsere Geschwister jetzt nehmen. Wollen auf dich schauen, Jesus, ja nicht auf uns selbst. Wollen auf dich schauen und in deinem Namen, in deinem Auftrag deine Werke tun. Dass du, Jesus, durch den Geist jeden Einzelnen heilst und befreist. Und du bist ebenso der Täufer im Heiligen Geist. Und du wirst jeden Einzelnen, der im Glauben zu dir kommt und durstig ist nach dem Heiligen Geist, wirst du tränken und wirst ihn taufen mit dem Geist aus der Höhe und füllen in Jesu Namen. Amen.